Willkommen zu einer weiteren Folge von WhatsApp Prof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Wir sind mit der Arbeit beschäftigt, über die wir heute sprechen werden. Aber das Werk ist groß.
Und wenige sind der Arbeiter.
Ja, also brauchen wir Hilfe. Lass uns also mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater. Wir wissen, dass wir uns schnell diesem großen Tag nähern, so wie du es in der Bibel sagtest. Und wie wir es gerade erwähnten, ist das Werk groß. Doch wenige sind der Arbeiter. Wir brauchen Hilfe. Bitte hilf uns auch jetzt mit deinem Heiligen Geist, damit wir eine Botschaft weitergeben können, von der du möchtest, dass wir alle sie hören. In Jesu Namen, Amen. Amen.
Nun, Martin, es gibt einige interessante Parallelen zu diesem Werk in der Bibel. Ich denke, sobald man anfängt, selbst in diese Arbeit eingebunden zu werden, begreift man, dass sie so umfangreich ist, dass man unmöglich alle Bereiche selbst in Angriff nehmen kann. Es muss ein abgestimmtes Bemühen sein.
Nein.
Und es muss sich auch eine Leidenschaft entwickeln, die nur vom Heiligen Geist eingegeben werden kann.
Ja, die Sache ist die, wenn man ständig in weltlichen Aktivitäten steckt, dabei in seinem weltlichen Leben beschäftigt ist und Gottes Werk mal ab und zu macht, wenn man Zeit hat, dann unterscheidet sich das von dem, wenn man anfängt zu erkennen, wie groß diese Arbeit ist, weil man sich voll einbringt.
Ja.
Es wird immer Stolpersteine auf dem Weg geben. Der Teufel wird Steine in den Weg rollen. Und
ja,
da reagieren wir gleich mit einem, ich kann das nicht tun. Sogar Mose sagt, ja, ich kann das nicht tun. Als nächstes kommt, schick jemand anderen. Sogar Mose sagte, schick jemand anderen. Dann sagte er, ich kann nicht reden.
Ja.
Hat nicht Gott die Zunge geschaffen?
Wie oft hört man, aber ich kann nicht vor Leuten reden?
Richtig. Gott entscheidet in seiner Barmherzigkeit, also gut, ich stelle dir jemanden zur Seite, der in der ägyptischen Sprache sehr bewandert ist, damit du zu Pharao sprechen kannst. Dann fühlst du dich nicht ganz alleine. Doch wirst der Führer sein und er dein Stellvertreter. Das muss auch schwierig gewesen sein, denn Aaron war der Ältere und Mose der Jüngere. Und jetzt soll dieser junge Kerl, 80 Jahre alt, dir sagen, was zu tun ist? Also, für ihn war er immer noch der jüngere Bruder. Aber so läuft es. Und es geht immer um Charakterentwicklung. Lass uns dieses Thema betrachten, über das wir sprechen wollen. Wir geben ihm den Titel, Das Werk ist groß. Lass uns ein paar Typologien ansehen. Gaben für den Tempel. 1. Chronik 29, Vers 1. Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde, mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart, das Werk aber ist groß. Denn nicht für einen Menschen ist dieser Tempelbaum bestimmt, sondern für Gott, den Herrn. Martin, es soll ein Tempel gebaut werden. Das war der buchstäbliche Tempel und das Werk war groß.
Ja.
Das war der buchstäbliche Tempel und das Werk war lokal. Hier am Ende der Zeit gibt es einen geistlichen Tempel.
Ja.
Denn Paulus sagte, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wobei er zu den Gemeinden sprach, stimmt's?
Ja.
Also gehen wir zu diesem Text in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Ich denke, dass unser Hintergrundbild das gut zusammenfasst. Meinst du nicht, Martin?
Der berufen hat zu seinem wunderbaren Licht.
Da hat man es und die Menschen kommen zu dem wunderbaren Licht. Aus allen Gesellschaftsschichten, aus jeder Nation, jedem Stamm, jeder Sprache und jedem Volk. Dieses Licht stellt doch Christus dar, richtig? Ich bin das Licht der Welt.
So ist es.
Mhm. Man muss sie zu Christus bringen, doch Christus kommt als Gesamtpaket.
Ja. Oh ja.
Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Von Anfang an ist es nicht so gewesen. Wie geht man jetzt zurück zum Anfang? Darüber sprachen wir in unserer letzten Folge. Alles muss sich ändern. Der alte Mensch muss sterben. Ich bin ein neuer Mensch.
Ja.
Man muss durch den Geist wiedergeboren werden. Alles ist neu geworden, sagt die Bibel. Die eigene Mutter erkennt einen nicht mehr.
Ja, so ist es.
Martin, es braucht also wiedergeborene Menschen, damit sie die Größe des Werkes begreifen und wie wichtig es ist, das Licht zu verbreiten.
Zusammen mit den anderen Kriterien ist das auch Teil dessen, was man tun muss, um Teil der letzten Generation zu sein.
Ja, denn wenn man in diesen letzten Tempel eingebaut werden möchte, in diesen geistigen Tempel, in dieses Haus Gottes, das aufgerichtet wird, gibt es nicht nur ein nach außen gerichtetes Werk zu tun. Es ist nicht nur eine Frage der Suppenküchen. Es gibt auch eine geistige Wiederbelebung und Erneuerung, die stattfinden muss.
Egal, welche der eigenen Anstrengungen das betrifft, wenn kein spirituelles Bemühen das unterstützt, was bringt es dann?
Es muss ein Behauen der Steine geben. Und wir sind lebendige Steine.
Ja.
Und einige denken sich, nun, ich fange an, wenn dieser Prozess beendet ist. Nein, das Werk beginnt, wenn der Prozess beginnt. Das heißt, sobald man aus dem Taufwasser herauskommt, muss man gleich anfangen zu arbeiten. Und dann hält man eine Tracht Prügel.
Manchmal hört das nicht auf.
Nein, es wird einfach stärker und die Intensität variiert. Doch da fängt es an. Und bei diesem Prozess, die Wahrheit zu verbreiten und in den Kämpfen des Lebens selbst verändert und im Steinbruch des Lebens behauen zu werden, gerät man aneinander. Reibt man sich an anderen Steinen, wird dadurch geschliffen. Doch glücklicherweise passiert uns das nie. Wir müssen nie Konflikte aushalten, bei denen es einen Schlagabtausch oder ein Behauen werden gibt. Stimmt's?
Nein, man segelt sanft dahin. Ich weiß gar nicht, worüber die Leute sich beschweren, wenn sie versuchen, des Herrn Werk zu tun.
Ich weiß gar nicht, was das alles soll. Manche behaupten angeblich auch, dass sie Vollkommenheit erreicht haben. Ich wünschte mir, ich wäre schon auf dieser Ebene.
Ich habe meine Zweifel, ob sie in einem Missionswerk sind.
Manche von ihnen sind vielleicht in einem Missionswerk. Aber weißt du, bis dieser vergängliche Leib nicht in einen herrlichen Leib umgewandelt ist, können wir nicht sagen, dass unsere Probleme und Kämpfe vorbei sind.
Das bedeutet nicht, dass wir nicht danach streben müssen.
Oh, ja, man muss danach streben. Denn nur wer danach strebt und danach trachtet, auf dem schmalen, steinigen Weg durch die schmale Pforte einzugehen, wird bei denen sein, die am Ende auf dem gläsernen Meer stehen werden.
Und nur für den Fall, dass jemand das missverstanden hat, was wir gerade gesagt haben. All das ist nur durch Christus zu erreichen, der in einem wirkt.
Richtig. Hier sind Männer, die an der Spitze unserer verschiedenen Institutionen, unserer schulischen Einrichtungen und der Vereinigungen in verschiedenen Orten und Staaten stehen. Sie alle sollen als Repräsentanten dastehen und sich zu Wort melden, wenn es darum geht, Pläne zu legen. Es soll mehr als einen, zwei oder drei Männer geben, um über das ganze weite Feld nachzudenken. Das Werk ist groß. Ich liebe das, du auch? Und es gibt keinen einzigen Menschen, der alleine planen kann, was getan werden muss. Martin, wenn Gott nicht am Werk beteiligt ist, könnten wir es genauso gut bleiben lassen.
Ja, das stimmt. Gib gleich auf und fang nicht einmal an.
Mose begriff das. Okay, das war's. Wenn du uns verlässt, dann bleiben wir einfach da. Wenn du nicht mitgehst, bewegen wir uns keinen Schritt.
Sogar die Jünger, als Jesus sie fragte, und ihr, wollt ihr auch gehen?
Wohin sollten wir gehen? Es gibt keinen anderen Weg. Nun möchte ich sagen, dass Gott keine königliche Macht in unseren Reihen gestellt hat, um diesen oder jenen Zweig des Werkes zu kontrollieren. Das Werk ist sehr eingeschränkt worden durch die Versuche, in jeder Richtung Kontrolle auszuüben. Eine Erneuerung, eine Reorganisation ist erforderlich. Kraft und Stärke muss in die Ausschüsse gebracht werden, die notwendig sind. Das ist ein Punkt, den die Welt einfach nicht verstehen kann. Sie können das nicht verstehen.
Nein. Nein, denn das weltliche Unternehmungssystem steht genau im Gegensatz dazu.
Es ist das völlige Gegenteil. Es gibt also keine königliche Macht unter uns. Wir haben keinen König außer Jesus. Das bedeutet, dass du und ich in diesem Werk Brüder sind.
Ja.
Das bedeutet, dass man eine gemeinsame Aufgabe hat. Dass man auch als Einzelperson eine Aufgabe hat und alleinige Gott dafür verantwortlich ist. Wobei man die Ideen der vielen ebenso in Betracht zieht. Das ist sehr schwer, denn die Selbstsucht sagt, ich werde herrschen, so wie ich will oder gar nicht. Wir sahen das in der Gemeinde dieser Kirche, wie beispielsweise bei Kellogg und auch was dabei herauskam. Im Rat vieler ist also Weisheit. Aber wenn der Rat nicht zum Handeln übergeht, dann gibt es eine geistliche Hungersnot.
Ja.
Also keine königliche Macht unter uns. Wir arbeiten als Brüder und Schwestern. Unter uns gibt es keinen Papst. Und nie soll es einen Papst unter uns geben. Der Präsident und der Geschäftsführer sollen als gemeinsame Verantwortungsträger angesehen werden. Das Werk ist groß und wenn die Finanzierungsarbeit so geführt wird, dass man von der Einfachheit des Werkes abweicht, wenn Geld und des Erscheinungsbildes willen vergeudet wird, um dem Werk nach menschlichem Denken Charakter zu verleihen, wird Schwäche und nicht Stärke dessen Ergebnis sein. Im Vorstand der Direktoren und Ratgeber sollen sich nicht zwei oder drei Männer verbinden, um ihre eigenen Ideen auszuführen. Davor muss man sich unbedingt hüten, denn wenn ein solcher Kurs verfolgt wird, besteht die Gefahr, dass Unrecht geschieht. Martin, wenn man im Einklang mit Gott arbeiten möchte, muss man nach den Regeln arbeiten, die Gott uns gegeben hat. Keine königliche Macht. Und dann braucht man einen Ausschuss, der als Organisation die endgültigen Entscheidungen trifft. Dazu müssen die Erwartungen des Einzelnen beiseite gelegt werden. Oder sie müssen die Vorstellung der ganzen Gruppe sein, bevor man in dieser Richtung weitermacht.
Ja.
Und wir dürfen nicht die Schlichtheit des Werkes vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Einfachheit des Werkes.
Genau.
Gottes Werk ist nicht kompliziert.
Nein, und sobald man es verkompliziert, tut man dem Werk Unrecht.
Und protzig ist es auch nicht.
Nein.
Es ist schlicht und nicht protzig.
Geschmackvoll.
Aber ja, es hat schon Stil. Es soll als edles Werk dargestellt werden. Man muss also diese Balance finden.
So ist es.
Noch nie gab es eine Zeit, in der unser Herz ernsthafter war als jetzt. Das Werk ist groß, die Zeit kurz und das Ende nahe. Der Tadel Gottes liegt auf aller Selbstbezogenheit. Wir müssen demütig vor Gott wandeln und uns ganz auf die Verdienste des gekreuzigten und auferstandenen Erlösers verlassen. Gekleidet ist das Gewand der Gerechtigkeit Christi. Können wir dann vor Gott erscheinen? Er darf in diesem Werk also keine Selbstsucht geben.
Selbstsucht und Stolz führten zum Fall Luzifers.
Keine Selbstsucht, kein Stolz. Keine überlegene königliche Macht. Das sind schwierige Konzepte. Der Herr sagt, ihr sollt nicht übereinander herrschen, so wie es die Heiden machen. Es muss eine brüderliche Zusammenarbeit unter euch geben. Ihr müsst einer Meinung sein. Das Werk ist groß und Wir müssen seine Verdienste in Anspruch nehmen. Die Gerechtigkeit Christi ist der absolute Kern von allem, was getan werden muss. Lass uns zu unserer Typologie zurückkehren. 1. Chronik 29, Vers 2. Ich aber habe mit aller meiner Kraft für das Haus meines Gottes beschafft. Hier spricht David. Gold für goldene, Silber für silberne, Erz für eherne, Eisen für eiserne, Holz für hölzerne Geräte, Onyxsteine und Steine für Einfassungen, Steine zur Verzierung und Farbigsteine und allerlei Edelsteine und weiße Marmorsteine in Menge. Martin, das war ein tatsächliches Haus.
Ein tatsächlicher Tempel.
Wenn man jetzt sein geistiges Haus erbaut, wird man ihn mit buchstäblichem Gold bauen?
Nein.
Wofür steht also das Gold? Das Gold von Ophir. Das muss doch der Charakter sein, richtig? Wofür steht das Silber? Das muss der Charakter sein, der von den Schlacken gereinigt ist.
Ja, denn das Silber muss gereinigt werden.
Ja.
Das dauert.
Die Schlacken müssen weg.
Das ist anstrengend und das ist nicht einfach.
Ja, gab es Bronze im Tempel? Bronze enthält Elemente von Kupfer und Eisen und all das zusammen. Es ist viel stärker, aber auf Hochglanz polierte Bronze kann wie Gold funkeln.
Ja, sogar bei den Schilden und all dem, was die Griechen trugen. Das glänzt wie Gold.
Ja, das war deren Ausrüstung und Bewaffnung. Das ist die eher grundsätzliche Arbeit, die getan werden muss. Die Charakterbildung kommt zuerst.
Und es ist interessant, dass es nie aufhört. Denn Silber, Gold und Bronze muss man immer wieder polieren.
Bronze für bronzene Geräte und Eisen für eiserne Geräte. Holz für hölzerne Geräte, Onyxsteine und Steine für Einfassungen. Es gibt eine Arbeit auf allen Ebenen. Es gibt nicht nur die höhere Arbeit, es gibt auch die alltägliche Arbeit, die ebenfalls erledigt werden muss. Es ist also eine große, umfassende Arbeit. Es ist ein enormes Werk. Irdische Königreiche haben auch die Bestandteile von Gold, Silber, Bronze und Eisen. Aber hier sind es Symbole der Selbstsucht und des Herrschens über andere. Was Gott sich wünscht, ist das reine Metall der Charakterbildung. Innerhalb dieses Hauses wird also eine Menge behauen, in Form bringen und polieren stattfinden. Denn es ist ein lebendiges Haus.
Ja. Es ist ein lebendiger Tempel.
Ob das schon jemandem aufgefallen ist?
Wenn das jemandem noch nicht aufgefallen ist, dann tut er vielleicht nicht seinen Teil der Arbeit.
Dann ist man immer noch bei Schritt 1. Ich kann das nicht tun.
Ich kann es nicht machen.
Gut. Es ist also ein großes Werk und es ist eine individuelle Arbeit. Dazu gibt es verschiedene Arbeitsebenen. Man kann den Prozess würdigen, indem man die einfachen Aufgaben erledigt.
Es wird manchmal übersehen. Schau, das ist auch ein Problem. Jeder will etwas Großartiges für den Herrn machen. Und dann werden die kleinen Dinge vernachlässigt, die auch für ihn gemacht werden müssen.
Richtig. Martin, die Bibel spricht über ein Geprüftwerden im Feuer. Zacharia 13, Vers 9. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutet. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Nun, Martin, Teil dieses Tempels zu sein, ist eine schmerzhafte Erfahrung.
Ja, so ist es. Erwarte nicht weniger als das. Und wenn es dann kommt, laufe nicht weg.
Und winzle nicht.
Ja.
Stimmt's? Die Leute sagen, ach, alles läuft bei dem schief. Er muss etwas falsch machen. Aber vielleicht läuft es ja schief, weil er endlich etwas richtig macht. Und die Leute sagen, wenn Gott auf seiner Seite ist, warum passiert ihm dann diese Dinge? Wenn Gott auf seiner Seite ist, warum sollen ihm diese Dinge nicht passieren?
Ja.
Passiert das nicht auch jedem, der biblischen Charaktere?
So ist es. Und vielleicht passiert es ja deswegen, weil Gott auf seiner Seite ist.
Okay. Gott zu dienen ist eine freudig-schmerzliche Erfahrung.
Immer beides kombiniert.
Okay, wir greifen die gleiche Idee wie in Zacharia im Buch Offenbarung Kapitel 3 auf. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Martin, das ist so ein wichtiger Vorgang, dass wir die Gerechtigkeit Christi anziehen sollen, die sich im Gehorsam gegen alle seine Gebote zeigt. Und nicht nur gegen die 10, sondern genauso gegen alle die anderen. Wir haben das schon lange und breit besprochen. Ein Teil des Werkes ist groß. Es gibt eine Arbeit nach außen hin und eine, die nach innen gerichtet ist. 1. Chronik 29 ab Vers 3. Überdies, weil ich Wohlgefallen habe am Haus meines Gottes, gebe ich, was ich als eigenes Gut an Gold und Silber besitze, das heißt von seinem Eigentum.
Ja.
Was ich als eigenes Gut an Gold und Silber besitze, für das Haus meines Gottes, zu dem hinzu, was ich für das Haus des Heiligtums herbeigeschaffen habe. Martin, kann man erwarten, irgendetwas zu erreichen, wenn man nicht zu opfern bereit ist?
Nein, auch nicht in der säkularen Welt, nirgends. Wenn man nicht zum Opfern bereit ist und nicht Hand an den Pflug anlegt, wird es sowieso nicht funktionieren. Man bekommt einfach nichts umsonst.
Okay. Muss es notwendigerweise buchstäbliches Geld sein?
Nein.
Nein. Es können eigene Anstrengungen sein. Es können Gebete sein, die man für andere Menschen an Gott richtet. Es kann ein Wort der Ermutigung sein.
Die Haushalterschaft über das eigene Leben.
Es kann Gastfreundschaft sein, damit Menschen sich wohlfühlen. Es gibt vielerlei Dinge, die man zum Haus des Herrn bringen und dabei sagen kann, das ist meine Gabe. Ist es auch wichtig, dass man aufgeschlossen ist?
Ja.
Möchtest du im Haus Gottes ein Einsiedler sein?
Nein.
Dich hinter zugesogenen Fenstern und verschlossenen Türen verstecken? Möchtest du das?
Das ist nicht Gottes Weise.
Gut, es gibt Zeiten, da muss man ein wenig beiseite treten und sich eine Weile ausruhen. Aber Jesus ging immer zur Menge zurück und war zugänglich. In der Tat wurde er wie ein Trankopfer ausgegossen. All das sind Dinge, die man tun kann. Und wenn man Mittel hat, muss man bereit sein, diese Mittel für die Berufung zu geben.
Ja, manche können das selbst tun und gehen. Andere sorgen dafür, dass sie es tun können.
Nikodemus war zum Beispiel ein wohlhabender Mann. Wenn es ihm nicht gegeben hätte, hätte die Urkirche sich in einer verzweifelten Lage befunden, denn er finanzierte viele der Programme der früheren Kirche. Ja, wir brauchen Finanzierung. Aber ist Finanzierung genug? Ist es genug zu sagen, ich habe Mittel, ich gebe das dazu? Nein, denn man kann nicht all die anderen Dinge vernachlässigen, die damit einhergehen. Stimmt's?
Ja, das ist wahr.
Einschließlich dem, dass der eigene Charakter behauen und in Form gebracht wird.
Ja, es ist nicht wie eine Übung in Philanthropie.
Da hast du recht.
Es muss auch mit einer Herzensveränderung zu tun haben, warum man es macht.
Und die meisten Dinge, die man tut, schaffen es nicht in die Schlagzeilen. Und wenn sie doch in die Schlagzeile kommen, ist man wahrscheinlich auf der falschen Seite gelandet.
Das ist wahr.
Na gut. 1. Chronik 29, Vers 4. Nämlich 3000 Talente Gold, Gold aus Ophir, das ist sehr feines Gold, und 7000 Talente geläutetes Silber, um die Wände des Hauses zu beziehen, damit golden werden, was golden, und silbern, was silbern sein soll, und für jede Arbeit von der Hand der Künstler. Und wer ist nun willig, heute seine Hand für den Herrn zu füllen? Martin, das ist eine Frage, die wir uns selbst stellen müssen.
Ja, denn das haben wir gerade angesprochen. Wenn man nur gibt, ist man dann auch dem Dienst für den Herrn geweiht?
Sagte der Herr dem Propheten nicht, wen soll ich senden? Und was war die Antwort des Propheten? Hier bin ich, Herr, sende mich.
So müssen wir alle sein.
Jeder von uns muss auf einen Ruf antworten.
Herr, hier bin ich.
Hier bin ich, Herr. Gut. Wie sollen wir Christus folgen und ihm im Leben daheim und in der Missionsarbeit dienen, wenn er uns bittet zu gehen? Das Kreuz muss ergriffen werden, wenn der Herr jemanden in seinen Dienst bittet, seine Familie, Verwandtschaft und großen Freundeskreis zu verlassen, die den wahren Dienst stören könnten. Denn Gott sowohl zu Hause wie in der Ferne fordert. Es muss auf Seiten einiger wegen der geliebten Frau und Kinder Opfermut geben. Doch Gott fordert genau das von einigen. Andere handeln dagegen in Übereinstimmung mit Gott, wenn sie ihre Familie mit sich nehmen. Doch der Herr verlangt einen selbst aufopfernden Dienst von ganzem Herzen. Liebe zu Gott und Hingabe in seinem Werk werden nicht im Mindesten die Liebe zu Frau, Kindern und dem Zuhause verringern. Und wenn wegen seiner Liebe zu denen, die ihm teuer sind, wird der wahre Missionar für Weisheit beten, um seine Arbeit als treuer Diener Jesus Christi zu tun. Nicht jeder ist also dazu berufen, Haus und Familie zu verlassen. Man kann auch in seinem Umfeld arbeiten. Einige sind dazu berufen.
Es ist also wichtig, denen nicht im Wege zu stehen oder die zu kritisieren, die berufen sind, zu gehen und außerhalb ihrer Familien oder in anderen Ländern zu dienen. Wir sollten uns gegenseitig in diesem Werk unterstützen.
Ja, also wenn man sich nur den Geist der Weissagung ansieht. Wie oft beklagte Ellen White sich bei Gott, dass sie das jetzt nicht tun konnte, weil sie eine Familie und Neugeborene hatte und der Herr sagte, ich kann das Problem lösen. Ich könnte das Baby wegnehmen. Würde dir das gefallen?
Ja.
Das Kleine wurde krank. Sie wickelte es gut ein und legte es mitten im Winter in die Kutsche und dachte sich, das wird nie funktionieren. Und dem Kind ging es besser.
Bei diesem eiskalten, frostigen Wetter in der offenen Kutsche.
Richtig. Manchmal wird man berufen, das zu tun. Auch in meiner Situation gab es viele, die mich kritisierten.
Oh ja.
Du vernachlässigst deine Familie mit dem, was du tust. Meinen diese Leute, dass es leicht war, das Zuhause, die Familie, Frau und Kinder zu verlassen? Nein, es war nicht leicht. Aber Gott segnete auf erstaunlichen Wegen. Nicht jeder ist berufen, das zu tun. Und ich verstehe das. Denn es würde diese Welt sehr chaotisch machen.
Ja.
Doch wenn man dazu berufen ist, soll man es anpacken und tun. Wenn man nicht berufen ist, das zu tun, bedeutet das nicht, dass man kein Werk zu tun hat.
Natürlich. Und man unterstützt beide. Man unterstützt die Leute, die gehen müssen, und man unterstützt diejenigen, die bleiben sollen.
Richtig. Sie fährt hier in Letters and Manuscripts fort, und Frau und Kinder mögen sich zu Hause zur Missionsarbeit zusammentun, jeder mit einem goldenen Faden auf dem Altar gebunden, alle vereint, um zu handeln und, wenn es nötig ist, um Christi willen zu leiden. Wobei sie alles Gott als einem treuen Schöpfer übergeben. Wer Gott über alles liebt, wird sein Herz so vorfinden, dass es vor Liebe für seine Lieben überfließt. Und er weiß, dass er Gott, dem er dient, diese Liebe segnen und heiligen wird, denn sie halten seine Hände erhoben und stärken seine Seele. Wenn man also die Arbeit des Herrn tut, dann wird Gott sich um die Angelegenheiten kümmern, von denen man denkt, dass sie vernachlässigt werden. Und manchmal mag es den Anschein haben, dass sie vernachlässigt sind.
Ja, so ist es. Aber in der Zwischenzeit arbeitet Gott daran.
Und Gott gebraucht sogar diese Umstände, um sein Werk zu fördern und diese Dinge zusammenzubinden. Fahren wir mit 1. Chronik fort. Da erzeigten sich die Obersten der Vaterhäuser, die Obersten der Stämme Israels, die Obersten der Tausendschaften und der Hundertschaften und die Obersten über die Geschäfte des Königs willig. Also die, die Führungspositionen innehaben, müssen als gutes Vorbild vorangehen. Sie sollten die Ersten
das
sein,
stimmt.
Die für die Sache geben.
So ist es. Ein Beispiel, das die Leitung geben muss.
Ja, stimmt. Man muss also das Werk mit seinen Mitteln unterstützen. Man muss das Werk mit seinen Anstrengungen unterstützen. Und wenn man eine Position innehat, die einige Autorität in diesem Werk mit sich bringt, dann ruht ein doppelter Anteil auf einem. Dann sollte man es nicht widerwillig tun, sondern bereitwillig.
Schau, das ist sehr wichtig. Ein bereitwilliges Opfer. Denn hier sprach David davon, diesen Tempel zu bauen. Als Salomon ihn schließlich erbaute, überging er einen Teil dieser bereitwilligen Arbeiter. Denn er ging hin, um sich Leute, Sklaven zu holen, die am Tempel arbeiten sollten.
Und er ging zu Leuten, die nicht unbedingt vom Herrn dazu geheiligt waren, das Werk zu tun, sondern sie waren daran interessiert, es für Geld zu tun.
So ist es. Genau, das freiwillige Opfer, die Bereitschaft, es tun zu wollen und nicht zum Gewinn.
Ich hörte einmal einen Evangelisten Folgendes sagen. Wenn er jemals in eine hohe Führungsposition gesetzt werden sollte, würde er sofort jeden Pastor auf der ganzen Welt feuern. Er würde sie alle feuern und dann nach 3 Monaten schauen, wer immer noch arbeitet. Und diese alle wieder einstellen.
Genau.
Nun ja, der Mensch würde es so machen.
Aber auf diese Weise kann man sehen, wer wirklich dem Werk hingegeben ist.
Richtig. Aber Gott in seiner Freundlichkeit macht das nicht.
Stimmt.
Er möchte, dass man trotz derjenigen, die es nicht machen, immer noch das Werk weiterführt.
Das stimmt. Man sollte sich nicht von anderen, ja von niemanden entmutigen lassen, diese Arbeit zu tun. Setz dein Vertrauen auf Gott und er wird dir helfen. Dann musst du nicht sagen, ich kann es nicht, sondern ich werde es tun.
Richtig. Und sie gaben für den Dienst des Hauses Gottes 5.000 Talente Gold und 10.000 Dariken und 10.000 Talente Silber, 18.000 Talente Erz und 100.000 Talente Eisen. Und alle, die Edelsteine besaßen, gaben sie für den Schatz des Herrn in die Hand Jehiels, des Gersoniters. Martin, warum führt die Bibel diese Mengen auf? Doch um zu zeigen, dass sie wirklich bereitwillig waren. Sie gaben nicht widerstrebend.
So ist es.
Und das Volk freute sich über ihr freiwilliges Geben. Denn sie gaben es dem Herrn von ganzem Herzen, freiwillig. Und auch der König David war hoch erfreut. Gibt es bei diesem Werk Freude?
Ja, sicher doch.
Trotz des Behauens und in Form bringens gibt es Freude. Christus kam auf diese Welt, um die Liebe Gottes zu offenbaren. Seine Nachfolger sollen das Werk, das er begann, fortführen. Lasst uns danach streben, uns gegenseitig zu helfen und zu stärken. Indem man das Wohlergehen der anderen sucht, kann wahres Glück gefunden werden. Selbstsucht macht einen zu einem engstirnigen Menschen, Martin. Der Mensch arbeitet nicht seinen eigenen Interessen zuwider, wenn er Gott und seine Mitmenschen liebt. Je selbstloser sein Geist, desto glücklicher ist er, denn er erfüllt den Plan, den Gott für ihn hat. Der Atem Gottes strömt durch ihn und erfüllt ihn mit Freude. Für ihn ist das Leben ein heiliges, anvertrautes Gut, kostbar in seinen Augen, denn es wurde ihm von Gott gegeben, damit er es im Dienst anderer zubringe. Wahres Glück kommt also, wenn man anderen dient. Das ist manchmal ein schwer verständliches Konzept. In dieser Welt der Einkaufstempel und des Kaufrauschs und all dieser Dinge finden wir da noch die Zeit, über diese spirituellen Aspekte nachzudenken?
Ja, schau, die andere Seite ist doch, wie schon erwähnt, die, dass wir hier über einen geistlichen Tempel sprechen. Das ist die Gemeinde Gottes. Sind wir also mit glücklichem Herzen mehr in irdische Dinge eingebunden? Oder sind wir mit glücklichem Herzen in Gottes Werk eingebunden?
Lass uns nochmals unser Bild im Hintergrund betrachten. Das Werk ist groß und wenige sind der Arbeiter. Und im Text hieß es, dass wir Menschen zum Licht bringen sollten, denn Christus ist das Licht. Man sieht, wie Menschen auf das Licht zugehen. Einige von ihnen werden vielleicht wie Motten vom Licht angezogen, aber manche werden auch vernichtet, wenn sie in die Flamme fliegen. Man muss also das Licht schätzen.
Ja.
Man muss verstehen, worum es bei diesem Licht geht. Man muss verstehen, warum man die Menschen zum Licht zieht. Es ist eine so tiefgehende Botschaft. Dann hat man Davids Gebet vor der Versammlung. Und David lobt den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Das heißt, dass man immer jeglichen Erfolg Gott zuschreiben muss. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles, in deiner Hand stehen Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Ist das ein tiefgründiges Gebet?
Genau so ist es. Er lobt Gott und murrt oder beschwert sich nie dabei.
Und alles kommt von Gott.
So ist es.
Woher nimmt man, um zu geben? Ob das jetzt ein Talent oder eine Fähigkeit ist, ob es jetzt finanziell oder sonstiges ist. Woher hat man es überhaupt bekommen?
Doch letztlich von ihm. Wenn Leute ihren Zehnten geben, gibt man nicht seinen Zehnten an Gott ab, sondern in Wirklichkeit gibt man das zurück, was ihm gehört. Einen Teil dessen, was ihm gehört.
Das ist richtig. Man gibt einen Teil dessen, was ihm gehört. Das Gegenstück zu dieser Einstellung und dessen Ergebnis ist was? Oder fragen wir, wo finden wir das Gegenteil dieser Einstellung? Was ist das völlige Gegenteil dazu? Nebukadnezar in Daniel 4, Vers 27. Da begann der König und sprach: Ist es nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät?
Aber sicher doch.
Kannst du sehen, warum dieser Mann Gras essen musste?
Ja. Ich denke, viele von uns müssen Gras essen.
Du beziehst dich dabei nicht auf eine vegetarische Ernährung, oder Martin?
Wie ich schon einmal erwähnte, hungrig werden beim Rasenmähen. Nein. Geistlich sind wir dort, wo sich König Nebukadnezar befand.
Okay. Offenbarung 16, Vers 19. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen, und die Städte der Heidenvölker fielen. Und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zornes gebe. Die Einstellung, die wir bei König Nebukadnezar finden, ist die gleiche Einstellung, die wir beim antitypischen Babylon vorfinden.
Das ist wahr. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir etwas ein. Nachdem er Gras aß, wurde sein Verstand klar. So schlecht war diese Ernährung doch nicht, oder?
Jetzt nimmst du eine interessante Wendung. Aber wir sprachen das letzte Mal über Gesundheit. Wir sollten den Leuten doch eine Pause gönnen. Nun gut, Martin, wenn man diese Denkweise hat, sag mir, ob man im modernen Babylon Gold, Silber, Bronze, Metall, Stein und kostbare Steine und all das hat.
Oh ja.
Bist du jemals in eine Kathedrale hineingegangen?
Nein, oder doch?
Nein. Du warst nie in einer der großen Kathedralen?
Nein, Kirchen ja.
Warst du nicht im Vatikan?
Nein, nicht im Vatikan.
Du warst nie im Vatikan? Okay, das ist in Ordnung, Martin. Du hast nichts versäumt.
Nein, ich beabsichtige auch nicht, dahin zu gehen.
Besser, man betet unter einem Baum an, als dort zu sein und den Pomp, die Pracht und den Glanz zu sehen.
Na, so ging es Martin Luther, als er das erste Mal dort war.
Ja. Hier hat man also diese Denkweise, die man schon bei König Nebukadnezar hatte. Den Pomp und die Pracht, aber das soll dem Ich schmeicheln.
Ja.
Denn was bin ich, so fragt David in 1. Chronik, was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben.
Genau das Gegenteil.
Ist das nicht das genaue Gegenteil? Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie alle unsere Väter. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Herr, unser Gott, dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, kommt von deiner Hand und alles gehört dir. Wie vermitteln wir diese Denkweise?
Das können wir nicht. Das kann nur Gott.
Okay.
Und wir müssen es zulassen, dass er es tut.
Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du wohlgefallen. Kann man die Formung des persönlichen Charakters von der Arbeit, die man äußerlich tun muss, trennen?
Nein, und ich möchte es erneut sagen. Es ist wie mit dem Halten der Gebote. Man kann die Gebote nicht halten, um gerettet zu werden. Aber wenn man erlöst ist, dann möchte man sie halten. Damit ist es genauso.
Er sagt, darum habe ich dies alles in Aufrichtigkeit meines Herzens freiwillig gegeben und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Fazit, Martin. Jeder ist in dieses Werk eingebunden.
Jeder hat ein Werk zu tun.
Jeder.
Für Gott. Jeder von uns. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir stehen am Ende dieses Jahres. Es liegt ein ganzes nächstes Jahr vor uns und die Ämter in den Gemeinden müssen besetzt werden. Und die Leute haben eine Arbeit zu tun. Lasst es nicht zu, dass zwei oder drei Leute sich zu Tode arbeiten müssen. Wir haben alle eine Pflicht in Gottes Tempel.
Die Leute mussten auch zu Mose gehen und seine Hände oben halten, richtig? Der Herr hat kundgetan, dass sein Werk im gleichen Geist fortgeführt werden soll, in dem es begonnen hat. Die Welt soll gewarnt werden. Ein Feld nach dem anderen muss betreten werden. Uns wurde der Befehl gegeben, fügt neues Territorium hinzu. Sollen wir nicht als Volk durch unsere Geschäftspraktiken, durch unsere Einstellungen einer unerlösten Welt gegenüber ein noch klareres und entschlosseneres Zeugnis ablegen als vor 20 oder 30 Jahren?
Ja,
Martin, das Werk ist groß. Und manchmal fühlt man einen Drang, dass etwas getan werden muss. Die Welt muss doch erreicht werden. Deshalb denken wir hier bei Clash of Minds nicht lokal, wir denken international.
Ja.
Und das Werk muss zu jedem Stamm, jedem Volk, jeder Nation, jedem Land und jeder Sprache getragen werden. Wie macht man das? Alles muss übersetzt werden. Alles muss in verschiedene Länder verschickt werden. Deshalb begannen wir beispielsweise das Werk in Europa. Es muss von dort in alle Länder Europas gehen und über Europa hinaus. Wir haben auch das Werk in Australien. Wir haben das Werk in Neuseeland. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir China und Japan erreichen können, wie man den Nahen Osten erreicht, wie man all die religiösen Systeme der Welt erreicht. Es raubt einem fast den Verstand. Es ist beängstigend. Das Werk ist groß.
Das Werk ist groß. Aber schau, das Werk war schon zu Davids Zeit groß.
So ist es nun einmal. Und man muss neue Missionsfelder betreten. Man muss hingehen und die Dinge tun, von denen man denkt, dass sie unmöglich sind. Einfach anfangen und Gott wird den Weg freimachen. Der Herr wird durch unsere Haltung eingeschränkt. Der Herr würde große Dinge für die Arbeiter tun, aber ihre Herzen sind nicht demütig. Sollte der Herr in ihnen wirken, würden sie überheblich mit Selbstachtung erfüllt werden und ihre Brüder verachten. Sobald man eine Arbeit zu tun hat, besteht die Gefahr, dass man von sich eingenommen wird.
Ja, und das ist ein großes Problem. Wenn man also ins Arbeitsfeld zieht, oder ob man sich jetzt einem Missionswerk anschließt, oder was auch immer, ist es wichtig, sich an die freudige Bereitschaft zu erinnern, es zu tun, damit man nicht unzufrieden wird. Ich bekomme nicht das, was ich wollte.
Wie geht der Herr damit um? Paulus hieß ja zuvor Saulus und später Paulus. Aber in Wirklichkeit ist es der gleiche Name. Einmal auf Hebräisch und dann auch Latein.
Stimmt.
Aber in der Schrift wird er Paulus genannt. Weil er Paulus genannt wird, heißt es, dass die Eigenschaften, die in diesem Namen enthalten sind, wichtig sind.
Ja.
Und die Eigenschaften, die mit diesem Namen verbunden sind,
ja.
Bescheiden, demütig. Paulus war, abgesehen von Christus, der größte Lehrer, der jemals auf diese Erde wandelte.
Ja.
Das kommt vom Geist der Weissagung. Das hätte ihm zu Kopf steigen können.
Gewiss doch.
Was bekam er also?
Um ihn ein wenig demütig zu halten.
Er bekam einen Stachel ins Fleisch. Das heißt, er bekam ordentlich was auf die Mütze und genauso ergeht es denen, die denken,
und?
Dass sie die Größten sind.
Ja.
Der Herr hat das Mittel und die Wege, dieser Eigenschaft der Menschheit entgegenzusteuern. Dass sie denken, dass sie zu etwas geworden sind, sobald sie eine gewisse Fertigkeit bei einer Sache entwickelt haben. Wir müssen demütig bleiben. Wir müssen begreifen, dass nicht wir es sind, dass es keine Kraft ist, die in uns als Einzelperson steckt, die einen dazu befähigt, das zu tun. 40 Jahre meines Lebens arbeitete ich nicht für Gott.
Ja.
Was änderte sich?
Ja.
Etwas musste sich ändern, richtig?
Ich denke, nicht nur etwas. Alles musste sich ändern.
Richtig. Wer ist dafür verantwortlich? Wer muss dafür die Ehre erhalten?
Nur Gott, Gott allein.
Was veränderte dich?
Nur Gott. Es ist keine Zeit dafür zu sagen, okay, ich werde dann an einigen Dingen arbeiten, wenn Gott es doch für nötig ansieht, dass man es sofort ändert.
Okay, wir fahren mit der Geschichte fort. Herr, du Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, bewahre ewiglich solchen Sinn und Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz fest auf dich. Und gib meinem Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz, dass er deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Satzungen bewahre und alles ausführe und dass er diesen Bau errichte, den ich vorbereitet habe. Gib meinem Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz. Das beinhaltet das Halten der Gebote, das Hören auf die Zeugnisse und Satzungen. Dann kann man bauen.
Ja, dann kann man bauen. Und das ist auch die einzige Zeit, wann man diesen Tempel bauen kann.
Nehmen wir das Neue Testament zum geistigen Haus dazu. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Martin, die Typologie ist so wunderschön. 1. Könige 5, Vers 31. Und der König gebot, und sie brachen große Steine aus, kostbare Steine, um den Grund des Hauses mit Quadersteinen zu legen. Nun, wir können auf keinen anderen Grund als Jesus Christus bauen.
So ist es. Also beziehen sich doch all diese Felsbrocken und Steine auf ihn.
Und die auf ihn aufgebaut werden, müssen ihm ähneln. Sie müssen diesen Charakter angenommen haben. Sie müssen die Gerechtigkeit Christi angenommen haben. Das Ich muss also sterben und er muss derjenige sein, der am Wirken ist. Dies alles wurde aus kostbaren Steinen gefertigt, nach Maß behauen, mit der Säge geschnitten auf der Innen- und Außenseite, vom Grund an bis zum Dach und draußen bis zum großen Hof. Also das ganze Gebäude. Von den Grundmauern aufwärts musste quaderförmig gesägt und behauen werden. Und darüber lagen kostbare Steine nach Maß behauen und Zedernbalken. Aber der große Hof ringsumher hatte eine Mauer von 3 Lagen behauener Steine und einer Lage Zedernbalken. Ebenso der innere Hof des Hauses des Herrn und die Vorhalle des Hauses. Kann da irgendjemand ausgenommen sein, wenn diese Steine lebendige Steine
Nein.
sind?
Nein. Aber man muss ein wenig aneinander reiben und arbeiten und einiges durchmachen. Das wird nicht immer leicht sein.
Nein, das wird nicht leicht werden. Und David sprach zu der ganzen Gemeinde, nun lobt den Herrn, euren Gott. Und die ganze Gemeinde lobte den Herrn, den Gott ihrer Väter, und sie neigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn und vor dem König. Am folgenden Morgen aber opferten sie dem Herrn Schlachtopfer. Und sie opferten dem Herrn Brandopfer, 1000 Jungstiere, 1000 Widder, 1000 Lämmer samt ihren Trankopfern, dazu Schlachtopfer in Menge für ganz Israel. So war das damals buchstäblich. Wie wäre das dann geistlich?
Alles, was man hat, muss Gott geopfert werden.
Jedes Talent, das man hat, alles muss damit in Einklang stehen. Martin, man kann das nicht tun, wenn man nicht bekehrt ist.
Nein, das kann man nicht.
Wenn man also keine Notwendigkeit verspürt, irgendeines dieser Dinge zu tun, dann muss man auf seine Knie gehen und sagen, Gott, ändere mein Herz.
Darin kann nicht sein, woran noch das Ich haftet.
Nimm es weg, ich möchte es nicht. Ich möchte nicht Teil davon sein. Und dann wurde Salomo als König gesalbt. Und an jenem Tag aßen und tranken sie vor dem Herrn mit großer Freude und sie machten Salomo, den Sohn Davids, zum zweiten Mal zum König und salbten ihn dem Herrn zum Fürsten und Zadok zum Priester. So saß Salomo auf dem Thron des Herrn als König anstelle seines Vaters David. Und er hatte Gedeihen und ganz Israel war ihm gehorsam.
Ja.
Hier ist ein Typus für Christus. Genau das muss geschehen. Man kann nicht anbeten, ohne zu gehorchen.
Nein.
Das geht Hand in Hand.
Wir sahen
das
beim letzten Mal genauso.
In Apostelgeschichte 5 heißt es, der Heilige Geist wird denen gegeben, die ihm gehorchen. Wenn die Menschen auf diese Eigenschaft achten würden, wären viele der falschen Geister bloßgestellt.
So ist es. Sehr einfach. Denn man kann den Geist nicht haben, wenn man die Gebote nicht hält. Das ist deutlich.
Okay. Und alle Obersten und Gewaltigen, auch alle Söhne des Königs David, unterwarfen sich dem König Salomo. Und der Herr machte Salomo überaus groß vor ganz Israel und verlieh seinem Königtum eine Herrlichkeit, wie sie vor ihm kein König über Israel gehabt hatte. Das ist Typologie vom Feinsten. Ganz unabhängig vom Abfall des Salomo in späteren Jahren. Das ist der Typus, der erreicht werden muss. Dann starb David.
Ja.
So regierte David, der Sohn Isais, über ganz Israel. Die Zeit aber, die über Israel regierte, betrug 40 Jahre. In Hebron regierte er 7 Jahre und in Jerusalem regierte er 33 Jahre lang. Und er starb in gutem Alter, satt an Leben. Martin, dieser Vers macht mich unglaublich unruhig.
Denn er war damals nicht sehr alt.
Er war 70 Jahre alt. Dieser Vers macht mich nervös. Reichtum und Ehre und sein Sohn Salomo wurde König an seiner Stelle. Und die Geschichte des König David, die frühere und die spätere, ist aufgezeichnet in der Geschichte Samuels, des Sehers und in der Geschichte Nathans, des Propheten. Und in der Geschichte Gads, des Sehers, samt seiner ganzen Regierung und seiner Macht und den Ereignissen, die unter ihm vorgekommen sind, in Israel und unter allen Königreichen der Länder. Eines ist da für mich interessant, Martin. Das Buch Samuels, des Sehers, das Buch Nathans und das Buch Gads befinden sich nicht in der Bibel.
Richtig.
Aber sie waren Propheten zu dieser Zeit und daher als Bücher angesehen, die für die Kinder Israels entscheidend waren.
Richtig, sie hatten Autorität.
Aha. Könnte es prophetische Bücher geben, die nicht Teil des Kanons sind und in der Zeit, in der wir leben, genauso entscheidend sein könnten?
Es gibt sie. Und sie sind es mit Sicherheit.
Martin, was sehr wichtig ist, wenn man solche Bücher hat, ist, dass sie völlig mit allem übereinstimmen müssen, was die Bibel sagt.
Das ist richtig. Es kann nicht einiges in Übereinstimmung sein. So wie wir es erwähnten, als wir das Buch Henoch besprachen. Man kann nicht einiges haben, was mit der Bibel übereinstimmt, während anderes ihr völlig widerspricht.
Richtig. Martin, hier hat man also eine Situation im Alten Testament, wobei es buchstäblicher Tempel errichtet wurde. Propheten werden erwähnt, die nicht selbst als Bücher in der Bibel enthalten sind. So wie sie erwähnt werden, sind sie wichtig, dass man auf sie hört, dass man ihnen Beachtung schenkt, richtig? Sorgt Gott in seiner Endzeitgemeinde ebenfalls für ein Zeugnis?
Ja, wir lasen vorher, wie wichtig das Gesetz, die Zeugnisse und die Satzungen sind.
Richtig. Also, wenn wir in der Endzeitgemeinde von einem geistigen Haus sprechen, an dem jetzt schon seit 2000 Jahren gebaut wurde, und ich denke, dass wir uns jetzt in der letzten Sammlung befinden. Und die letzte Sammlung kommt, nachdem Babylon gefallen ist. Und Schan sind im babylonischen System gefangen. Also ist da ein großes Werk, das vorangebracht werden muss, um ein Volk aus Babylon herauszurufen. Ist das nicht unsere Aufgabe?
Ja, das ist unsere Aufgabe.
Ist es da nicht wichtig, den Leuten zu sagen, wer Babylon ist?
So ist es.
Ist es da nicht wichtig, ihnen zu sagen, welche Korruptionen in Babylon eingedrungen sind und warum die Leute es verlassen sollten?
Ja.
Ist es nicht auch wichtig, ihnen zu sagen, wohin sie stattdessen gehen sollten?
Sicher doch.
Ist es nicht wichtig, dass das Gesetz und das Zeugnis hervorgehoben werden?
Das ist Teil von Offenbarung, damit man berechtigt ist, die Gemeinde der Übrigen zu sein.
Ist es nicht wichtig, dass das ewige Evangelium wieder verkündigt wird, weil es zu nicht ewigen Schnipseln zerschnitten wurde?
Das erhält man in der ersten Engelsbotschaft.
Ist es nicht wichtig, dass wir vor dem Mahlzeichen des Tieres warnen?
Ja, wir haben das bei der dritten Engelsbotschaft gemacht.
Ist es nicht wichtig, dass wir über die Gerechtigkeit Christi sprechen? Nicht nur für den ganzen Leib, sondern auch für den Einzelnen?
Gewiss doch.
Ist es nicht wichtig, dass wir auch sagen, wie wichtig es ist, dass sich die Gerechtigkeit Christi in den Werken zeigt? Dass die Menschen sehen können, dass man die wahre Gerechtigkeit und keine falsche hat?
Ja, schon.
Weiß die Welt von diesen Dingen?
Nein.
Ist es ein großes Werk, was da getan werden muss?
Es ist das große und finale Werk.
Ist es nicht jetzt an der Zeit, richtig Hand anzulegen?
Es gibt keine bessere Zeit als jetzt.
Das ist also unser Aufruf. Brüder und Schwestern in Christus und alle, die mit dem Werk für diese Zeit vertraut sind. Es ist an der Zeit, sich ins Zeug zu legen. Das Werk ist groß, doch wenige sind die Arbeiter. Möge der Herr dich beeindrucken, welche Rolle du und ich und jeder, der involviert ist, in diesem großen Werk für diese Zeit spielen sollten. Lass uns beten.
Amen.
Himmlischer Vater, es ist beängstigend zu sehen, wie groß das Werk ist und wie verwirrt die Welt ist. Und wir wissen, dass es großen Widerstand geben wird, denn Babylon wird niemals anerkennen, dass es gefallen ist. Es liegt in ihrer Natur zu sagen, dass sie ungefallen und der Weg zum Heil ist. Doch wir wissen, dass sie der Weg ins Verderben ist und die Leute müssen gewarnt werden. Herr, hilf uns allen, uns ins Zeug zu legen und diesen großen, lauten Ruf hervorzubringen, damit Menschen gewarnt werden können. Der Himmel wie eine Buchrolle entweichen, Christus herabkommen und die Seinen holen kann. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.